Deutschlandfunk, Medias Res.
Jetzt mit medienpolitischen Themen in der nächsten halben Stunde und nach wie vor mit mir, Miriam Kitt. Hallo. Ob im Freundeskreis oder auf Demonstrationen, viele wurden in den letzten Monaten mit Verschwörungsmythen konfrontiert. Wie die funktionieren und was auf Journalisten zukommt, wenn sie darüber berichten, darum geht es gleich. Bevor es pessimistisch wird, schauen wir aber auch auf Gegenmaßnahmen und auf die Best-Practice-Erfahrung gegen solche Mythen seit Corona. Diese beiden Themen bis 16 Uhr bei uns im Kulturnachmittag. Am Anfang der Corona-Krise, da hat wahrscheinlich so ungefähr gefühlt jede und jeder WhatsApp-User so eine Nachricht in Deutschland bekommen.
Hallo liebe Isabella, hier ist Elisabeth, die Mama von Poldi. Eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien, die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben, warum in Italien so viele, so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind.
Diese Nachricht war eine von vielen Corona-Falschnachrichten. Diese Frau heißt aller Voraussicht nach gar nicht Elisabeth. Und auch das mit der Uniklinik Wien stimmt so nicht. Ja, und von diesen Nachrichten gab und gibt es eine ziemliche Menge. Und deshalb wollen wir jetzt eine vorläufige Zwischenbilanz ziehen in Sachen Desinformation und auch in Erfahrung bringen, was sich daraus lernen lässt für die Zukunft. Christoph Sterz mit ersten Fake News Learnings aus Corona.
Was stimmt und was stimmt nicht? Das lässt sich in der Corona-Krise oft schwer beantworten, weil sich sogar Virologinnen immer wieder selbst korrigieren müssen, weil auch heute noch viele Fragen zum Coronavirus offen sind. Das sorgt für Verunsicherung und ist der perfekte Nährboden für Falschnachrichten, meint Christoph Schott, Kampagnenmanager von der Organisation Avaaz, die sich unter anderem gegen Desinformation einsetzt.
Das macht mir schon Sorge, auch jetzt gerade, wo wir in das Thema auch in Deutschland ja langsam vom, sag ich mal, Lockdown wieder dahingehend zu öffnen. Ja, gerade da ist ja wichtig, dass wir die richtigen Informationen haben. Und wenn wir uns zum Beispiel krank fühlen, dann doch zu Hause bleiben und nicht denken, oh, ist doch gar nicht so schlimm, weil man eben vielleicht bestimmte Fehlinformationen glaubt und dann eben andere Menschen auch ansteckt, wenn man eigentlich doch selber infektiös ist.
Dass Menschen mit Falschnachrichten in Berührung kommen, ist relativ wahrscheinlich. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Nordrhein-Westfälischen Landesmedienanstalt hat vor kurzem gezeigt, 81% der befragten Internetnutzer hatten schon mal mit Corona-Fakes zu tun. Jugendliche und junge Erwachsene sogar zu 93%. Auch deshalb meldete sich in den vergangenen Wochen zum Beispiel Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius zu Wort. Der SPD-Politiker forderte, Corona-Fakes zu bestrafen, zum Beispiel mit Bußgeldern. Experten wie der Politikwissenschaftler Wolf Schünemann von der Uni Hildesheim halten das aber für eine sehr schlechte Idee, weil so ein Vorgehen der Meinungsfreiheit und damit der Demokratie massiv schaden könnte.
Ein ehemaliger Justizminister hat mal das in der aktuellen Lage vielleicht ganz passende Bild verwendet, die Informationsfreiheit sei die Schutzimpfung gegen die Diktatur. Ich finde das eigentlich ein schönes Bild, weil es eben auch ausdrückt, dass in der Tat die Informationsfreiheit uns eben auch dazu bringt, Antikörper zu entwickeln, dass wir lernen, mit diesem Gesamt von Informationen umzugehen.
Staatliche Strafen sollten also keine Lehre sein aus den Falschmeldungen, findet Schünemann. Denn sonst könnten auch Informationen zurückgehalten werden, die sich später als faktisch richtig herausstellen. Trotzdem sieht auch der Politikwissenschaftler Handlungsbedarf auf einem anderen Gebiet.
Was man natürlich regulieren könnte, wäre, dass man diese Plattform dazu bringt, stärker Transparenz walten zu lassen. Also sie zwingt, ihre Filter- und Verbreitungsalgorithmen offenzulegen und damit wiederum die Menschen zu ertüchtigen, einzuschätzen, naja, wo kommt das her? Was verbreitet sich hier gerade viral, weil es eben irgendwie skandalös ist, aber womöglich nur auf Basis irgendeines auf WhatsApp verbreiteten Gerüchts?
Immerhin hat sich bei Facebook oder YouTube im Laufe der Corona-Wochen zumindest ein bisschen was getan. WhatsApp hat die Weiterleitung von Nachrichten beschränkt. Und wenn externe Faktenchecker eine Falschnachricht als solche entlarven, dann zeigt Facebook jetzt einen allgemeinen Warnhinweis an. Zum Beispiel mit Links auf eine Seite der Weltgesundheitsorganisation. Ähnliches will jetzt auch Twitter unternehmen. Und YouTube hat bei bestimmten Suchbegriffen jetzt ebenfalls Warnhinweise im Angebot. Die Social-Media-Riesen scheinen also gelernt zu haben, dass Fakes nicht einfach so stehen bleiben sollten, weil sie sich sonst in den Köpfen festsetzen, wie sich gerade ganz aktuell bei einigen Anti-Corona-Protestlern in Deutschland zeigt. Christoph Schott von der Organisation Nevars: Reichen die Maßnahmen von Facebook und Co. trotzdem noch nicht? Er will, dass Nutzer ganz konkret Bescheid bekommen, wenn sie eine Falschnachricht geteilt haben, mit der Info, was daran genau falsch war.
Es ist nicht möglich, allen Menschen irgendwie da zu helfen, aber wenn man es schafft, irgendwie die Hälfte der Menschen zu erreichen, die Fehlinformation glauben, danach nicht mehr. Das ist ja ein unfassbarer Schritt vorwärts. Und da glaube ich auch, ich glaube gerade bei so faktischen Sachen, also bei Gesundheitsthemen wie viel hilft es jetzt eben, ein bestimmtes Mittel einzunehmen gegen den Coronavirus oder auch nicht, da glaube ich, sind die Menschen auch sehr offen dafür, für eine Richtigstellung. Bei anderen Themen kann es schwieriger sein, aber da glauben wir gerade bei diesen Gesundheitsthemen, dass es wirklich Fakten sind, die die Menschen brauchen.
Das wird auch so bleiben, wenn denn die Corona-Krise irgendwann mal vorbei sein sollte. Und vielleicht haben bis dahin ja alle auch ein bisschen etwas dazugelernt, zumindest was Falschnachrichten angeht.
Christoph Sterz über Fake News zu Corona und über erfolgreiche Gegenmaßnahmen. Unzählige Verschwörungsmythen kursieren derzeit im Netz, nicht nur auf WhatsApp, sondern auch auf Telegram. Wir haben am Dienstag darüber berichtet, welche Rolle Messenger-Dienste in der Verbreitung dieser Mythen spielen. Und in der Szene sehr aktiv ist die ehemalige Tagesschau-Moderatorin Eva Herrmann. Und sie hat dann auch via Telegram auf unseren Beitrag reagiert.
Sie reißen eine Aussage aus dem Zusammenhang, schreiben eine neue Anmoderation, passen einen Halbsatz auf ihre Anmoderation an und verkaufen das Ganze als neue Nachricht, die aber derjenige, der diesen Halbsatz getätigt hat, völlig anders gemeint hat. Das ist eins der besten Beispiele und wer Lust dazu hat und möchte, er möge bitte den Deutschlandfunk anschreiben, soll bitte auf diese Sprachnachricht hier hinweisen, dass das aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Der Autor dieses Deutschlandfunkartikels heißt Stefan Römermann, wie der Römer und der Mann, Stefan Römermann. Also ich melde mich deswegen, mir ist es völlig egal, was der Mainstream über mich schreibt. Das juckt mich schon lange nicht mehr, weil ich weiß, warum ich diese Arbeit hier mache. Aber ich möchte euch einfach die Mechanismen hier an diesem sehr aktuellen Beispiel aufzeigen.
Sagt Eva Herrmann. Ja, und mit diesem Stefan Römermann sprechen wir jetzt. Sie haben für uns zu dem Thema recherchiert, sind der Autor des Beitrags über Verschwörungsmythen bei Telegram. Nach diesem Aufruf von Eva Herrmann, was ist da passiert? Sie wurden ja persönlich angesprochen. Römermann? Gerade uns ist uns die Leitung zu Stefan Römermann weggebrochen. Wir versuchen, ihn weiter zu erreichen. Und bis dahin spielen wir einen Beitrag aus unserer Reihe Sagen und Meinen für Sie. Da geht es heute auch um das Coronavirus, nicht um Verschwörungsmythen, die sich darum ranken, sondern um die sprachlichen Begrifflichkeiten, die häufig durcheinander geraten. Stefan Fries klärt auf.
Medias Res.
Auf einem Tiermarkt wie diesem hat die Verbreitung des Coronavirus begonnen.
Nach einer Infektion mit dem Coronavirus.
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 Das Virus SARS-CoV-2.
Das SARS-CoV-2.
Mit einer Covid-19-Erkrankung.
Covid-19 erkrankt.
Corona.
Corona.
Coronavirus.
SARS-CoV-2.
Covid-19.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Corona, Coronavirus, SARS-Coronavirus 2, SARS-CoV-2 und Covid-19. In der Pandemie kursieren viele Begriffe, mit denen das Virus und seine Auswirkungen beschrieben werden. Aber sie meinen Verschiedenes. Und diese Unterscheidung ist gerade in der Diskussion über Zahlen wichtig, etwa ob wir über infizierte oder erkrankte Menschen reden. Fangen wir mit dem Coronavirus an. Forscher unterscheiden 7 Arten Coronaviren, die bei Menschen Krankheiten hervorrufen können. Das jüngste Virus, über das wir sprechen, ist das 7. Wer präzise sein will, sagt also das neuartige Coronavirus. Dessen offizieller wissenschaftlicher Name lautet SARS-CoV-2, festgelegt von der Weltgesundheitsorganisation. Das ist die englische Kurzform für schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus 2. Zwei deshalb, weil mit dem Kurzbegriff SARS bisher das Virus in der Pandemie 2002-03 bezeichnet wurde. Nicht jeder, der sich mit dem Coronavirus infiziert, wird auch krank. Deswegen ist die Zahl der Infizierten höher als die der Erkrankten. Wer aber am Virus erkrankt, bekommt Covid-19. Das ist die englische Abkürzung für die Coronavirus-Krankheit 2019. Am Virus an sich kann streng genommen niemand sterben, erst an der dadurch ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Wenn wir den Erreger meinen, sprechen wir also über das neuartige Coronavirus. Wissenschaftler nennen es SARS-CoV-2. Und wenn wir die Krankheit meinen, ist es Covid-19. 3 Begriffe, ein Phänomen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
So, und nun erreichen wir Stefan Römermann. Wir sprechen über Verschwörungsmythen bei Telegram. Sie haben für uns dazu recherchiert und Eva Herrmann, die in dieser Szene sehr aktiv ist, die ehemalige Tagesschau-Sprecherin, die hat danach zu Kritik an Ihnen und an dem Beitrag im Deutschlandfunk aufgerufen. Was ist da passiert? Sie wurden ja, wie gesagt, auch persönlich angesprochen.
Ja, ich hatte halt diesen Eintrag gesehen, den sie da in ihrem Telegram-Kanal gepostet hat. Das war so ungefähr, ich glaube, 17:30 Uhr abends. Und kurz darauf schritten dann ihre rund 100.000 Follower zur Tat. Also nur ein Teil von diesen 100.000, muss man dazu sagen. Jedenfalls tröpfelten dann schon so, ich sag mal, 15, 20 Minuten später bei mir die ersten E-Mails in meinem persönlichen E-Mail-Fach ein. Da haben sich also Leute wirklich die Mühe gemacht, diesen Stefan Römermann mal zu googeln und zu gucken, was ist das denn für einer, und auf der Webseite steht dann auch die E-Mail-Adresse, und haben sich dann hingesetzt, mir zu schreiben. Und das ging dann noch den ganzen Abend so weiter. Und wobei man aber sagen muss, dass der größte Teil der Hörerbriefe dann doch erst mit etwas Verzögerung bei mir angekommen ist, denn die Mails gingen tatsächlich zum allergrößten Teil direkt an den Deutschlandfunk, und darum kümmert sich dann immer unser Hörerservice. Und auch da kamen bis jetzt wirklich Dutzende Mails an. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo so im Bereich von 100 oder so. Und ich gehe davon aus, dass da in den nächsten Tagen vermutlich auch noch so ein paar klassische Briefe auf Papier bei uns ankommen werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht nach besonders viel, nach einem ausgewachsenen Shitstorm oder so. Aber um das mal einzuordnen, normalerweise bekommen wir als Reaktion auf irgendwelche Briefe, auf irgendwelche Beiträge vielleicht 1-2 Mails. Wenn was schlimm ist, dann vielleicht auch mal 3-4, wo sich Leute beklagen. Und das ist dann schon eine ganze Menge. Und da fällt dann 80 Mails oder 90, 100 fallen da schon ganz schön auf.
Was ist denn der Tenor dieser Briefe? Welche Formulierungen und Äußerungen kommen darin vor?
Naja, viele dieser Mails sind gar nicht so wahnsinnig detailliert. Die beklagen sich oft einfach nur, dass ich die Aussage von Eva Herrmann, dass ich da eine Aussage aus dem Zusammenhang gerissen habe. Diese Formulierung kommt tatsächlich immer wieder vor. Denn genau das hat Eva Herrmann in ihrer Sprachnachricht, die ja noch ein bisschen länger war, als wir sie eben gespielt haben, auch genauso wörtlich gesagt hat. Dann sagt einer beispielsweise, Frau Herrmann, ich hätte Frau Herrmann da aus dem Zusammenhang gerissen und sie somit verfälscht. Schämen Sie sich dafür in Grund und Boden. Solche Sachen kommen halt immer wieder in mehr oder weniger netter Form. Da wird dann von Irreführung, von Propaganda gesprochen. Ansonsten beklagen sich aber ganz viele Mailschreiber auch, dass wir überhaupt in diesem Zusammenhang von Verschwörungstheorien sprechen. Wir sollten doch lieber ganz genau recherchieren und uns das mal ansehen, denn das sei ja eben alles wahr. Und da kann man natürlich nicht viel mehr dazu sagen. Natürlich wurde auch meine journalistische Kompetenz irgendwie immer mal wieder in Zweifel gezogen. Mir wird nahegelegt, ich sollte mir einen anderen Job suchen. Und manche Mails waren durchaus auch ein bisschen bedrohlicher. In einer Mail aus Namibia, da hieß es dann auch, dass meine Karriere bald ein bitteres Ende haben werde.
Aus Namibia, okay.
Aus Namibia. Aber man muss vielleicht dazu noch kurz sagen, also insgesamt waren diese Mails in vergleichsweise gemäßigter Wortwahl. Also da haben unsere Kollegen, die über Pegida-Demonstrationen berichtet haben, schon deutlich Schlimmeres erlebt.
Noch zum Schluss eine kurze Frage, und zwar über die Verbreitung von Verschwörungsmythen. Kann man da auch was anhand dieses Falls lernen? Wie funktioniert das? Welche Mechanismen greifen da?
Also ich fand tatsächlich ganz spannend, dass da wirklich so viele Dinge auf einmal quasi in diesem Kanal hintereinander kommen, dass da einfach so viele Beiträge an einem Tag kommen. Das sind wirklich Dutzende Einträge, Dutzende von Artikeln, Videos, die da geteilt werden. Das kann man gar nicht sich alles genau angucken und durchlesen. Und das wäscht einfach über einen so drüber und irgendwie bleibt dann doch das eine oder andere hängen und man denkt sich, na, da ist da vielleicht doch was dran. Also von diesem Mechanismus habe ich schon gelesen, aber das nochmal so persönlich zu sehen, wenn man sich durch so einen Kanal scrollt, das fand ich schon beeindruckend.
Stefan Römermann über die Verbreitung von Verschwörungsmythen via Telegram und welche Folgen seine Recherchen dazu hatte. Von der Corona-Krise ist auch die journalistische Aus- und Fortbildung stark betroffen. Volontärseminare mussten abgesagt werden, Fachseminare wurden verschoben und interne Fortbildung, die fallen aus. In einigen Fällen sollten Webinare die Präsenzveranstaltung ersetzen. Und dabei stellte sich heraus, dass die Verunsicherung in den Medienhäusern und Ausbildungseinrichtungen dabei noch relativ groß ist. Peter Welchering ist seit vielen Jahren im journalistischen Tagesgeschäft, auch hier im Deutschlandfunk, tätig und bietet auch Webinare an für Aus- und Fortbildung. Was sind denn die drängendsten Fragen, Herr Welchering, beim Umstieg auf journalistisches E-Learning in der Corona-Krise?
Also Fragen, die am häufigsten gestellt wurden, auch aus den Medienhäusern, das waren dann solche Fragen wie etwa, welche digitalen Lernplattformen gibt es da eigentlich überhaupt? Oder eine Frage, reicht nicht beispielsweise eine Videokonferenz fürs digitale Lernen völlig aus? Wie produziere ich eigentlich solche Videolehreinheiten? Also das war so das Drängendste, das ich in der ersten Phase gehört habe. Und da ging es in dieser ersten Phase so ab Mitte, Ende März darum, ganz pragmatisch, wir brauchen jetzt mal eine Mitarbeiterfortbildung, beispielsweise über Interviews und Schutzmaßnahmen in Corona-Zeiten. Und so eine Fortbildung sollte bei der Frage anfangen, wie zeichne ich etwa Telefoninterviews auf? Oder welche Frischhaltefolie eignet sich denn am besten für den Mikrowindschutz? Wenn man da nur normales Plastik drüber macht, dann gibt es ja Geräusch beim Aufnehmen. Oder wie kann ich eine Videokonferenz so mitschneiden, dass ich dann auch O-Töne kriegen kann? Also das sind ja eigentlich ganz gut fassbare Themen, aber für viele Medienhäuser gibt es und gab es da vor allen Dingen in den letzten Wochen ziemlich hohe Hürden, das dann auch umzusetzen, weil einige beispielsweise einfach nicht wussten, wie sie eine reine PowerPoint-Präsentation etwa in Video kriegen. Oder wie können Teilnehmer dann Fragen stellen an den Präsentator? Also alles ganz, ganz praktische Fragen. Alles Fragen, für die es übrigens auch ausgereifte technische Antworten gibt. Nur hat sich in vielen Medienhäusern eben damit offensichtlich bisher noch niemand beschäftigt.
Sind diese technischen Umsetzungsfragen denn jetzt beantwortet? Also mit welcher digitalen Plattform gearbeitet wird, was, womit und wie technisch umgesetzt wird?
Also einige Medienhäuser haben sich dann ganz pragmatisch entschieden. Da werden von diesen Entscheidungen auch wieder aus Datenschutzgründen, denke ich, einige abweichen. Aber die meisten Ausbildungseinrichtungen und Medienhäuser stehen da wohl wirklich noch ziemlich am Anfang. Man kann sagen, die vergangenen 20 Jahre E-Learning-Entwicklung, die sind an der journalistischen Aus- und Weiterbildung wohl offensichtlich ziemlich vorbeigegangen. Denn das geht auch über die rein technischen Fragen hinaus. Da zeigt sich, die dürfen ja nicht isoliert gesehen werden, weil nämlich diese technischen Lösungen eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Die müssen sich nämlich an die didaktischen Anforderungen sozusagen anschließen, sich an denen orientieren. Und da muss ich dann beispielsweise eine Videoeinheit mit so einer kurzen Videokonferenz für Rückfragen und Diskussionen abwechseln. Und bestimmte Inhalte, die können beispielsweise ganz gut per Lehrvideo vermittelt werden. Dann sollte man das aufnehmen. Können sich die Teilnehmer dann ansehen, wenn sie gerade Zeit haben. Natürlich innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts. Aber gegenwärtig zeigt sich eben, viele Verantwortliche in den Medienhäusern, auch in den Bildungseinrichtungen, die haben eben weder die technischen noch die didaktischen Kenntnisse, um das umzusetzen. Und deshalb wird es bei einigen Häusern auch im Augenblick so eng.
War das denn eine Barriere oder hat die Zahl der Webinare trotzdem deutlich zugenommen?
Beides. Es ist und bleibt eine Barriere und die Zahl der Webinare wächst exponentiell. Da muss man sich allerdings dann auch angucken, was wird denn unter dem Titel Webinar angeboten. Teilweise sind das einfach nur Videokonferenzen. Teilweise wird dann den Teilnehmern per Bildschirm dann so eine Folie nach der anderen um die Ohren gehauen per PowerPoint. Oder in anderen Fällen, da wird einfach ein Video gezeigt, bei dem der Vortragende dann so von oben herab in seine Webcam guckt. Mhm. Und das, was er sagt, das versteht dann der Teilnehmer kaum, weil der Ton so grottig aufgenommen ist. Also es gibt da die ganze Bandbreite. Und ein großer Teil dieser Webinare, die ist einfach weit entfernt von irgendeinem E-Learning-Konzept. Da muss noch viel passieren.
Ist der Umstieg auf digitale Lehrplattformen denn jetzt nur ein vorübergehendes Phänomen oder wird davon auch nach der Corona-Krise etwas bleiben? Das ist ja vielleicht auch deswegen charmant, weil auf solche E-Learnings-Webinare ja vielleicht auch Menschen zugreifen können, die nicht nur Journalisten sind, sondern auch allgemeine Bürger. Also daher die Frage, was bleibt davon?
Ja, da wird eine ganze Menge bleiben. Einiges wird untergehen, aber bestimmte Themen, die eignen sich für solche Webinare sehr gut. Medienrecht, digitale Recherche, auch bestimmte Technikthemen. Und wenn man dann tatsächlich ein Konzept entwickelt und sagt, okay, da haben wir Präsenzveranstaltungen, aber da können wir auch einiges auslagern in dieses E-Learning, dann wird das ein Erfolg werden, dann wird das über Corona-Zeiten hinausgehen, weil einfach viele Medienhäuser gerade jetzt die Erfahrung machen, dass solche Themen einfach sehr viel effizienter und kostengünstiger eben auch per E-Learning umgesetzt werden. Und das wird dann dafür sorgen, dass tatsächlich so eine digitale journalistische Aus- und Fortbildung eine Chance hat, nur müssen wir die etwas schneller und besser umsetzen.
Peter Welchering über die journalistische Aus- und Fortbildung, die nun auch verstärkt online stattfindet.
Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Michael Brandt. Ich bin Redaktionsleiter der Norddeutschen. Und das ist die Regionalausgabe des Weserkurier für Bremen-Nord, für die Gemeinde Schwanewede und für die Gemeinden Lemwerder und Berne. In unserer morgigen Ausgabe geht es um einen Streit um die Corona-Regeln bei der Durchführung der nächsten Beiratssitzung. Es dürfen lediglich 14 Zuschauer an der Sitzung teilnehmen am kommenden Montag. Und wenn im Ortsamt mehr Anmeldungen vorliegen, werden die Plätze verlost. Auf dieser ersten Sitzung nach der Corona-Pause steht eine Debatte über eine geplante Wohnbebauung an der Weserstraße. Das ist in Fegesack eine Art Prachtstraße. Und über diese geplante Bebauung, die hat eine sehr lange Vorgeschichte und es gab auch schon massiven Protest gegen die Pläne, richt sich auch immer wieder Streit.
Zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Der Europarat kritisierte gestern die Morduntersuchung in Malta. Und zwar gibt es neue Kritik an der Aufklärung des Mordanschlags auf die regierungskritische Journalistin Daphne Caruana Galizia. Ein früherer Staatsanwalt, der gegen die mutmaßlichen Mörder von Galizia ermittelte, soll nun auf die Gegenseite gewechselt sein, nämlich in das Verteidigungsteam eines Angeklagten, dem Geschäftsmann Jürgen Pfennig. Pfennig ist angeklagt, hinter dem Mord an der Journalistin zu stecken. Und der Europarat fordert die maltesischen Behörden nun auf, diesen Wechsel zu prüfen. Der betroffene Ex-Staatsanwalt trat nur einen Tag, nachdem er seinen Posten vergangene Woche aufgegeben hatte, in das Verteidigungsteam ein. Und der Berichterstatter in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats nannte dies beunruhigend. Der Rat mit Sitz in Straßburg kümmert sich um Schutz und Einhaltung der Menschenrechte. Und das war's für heute mit dem ersten Teil des Kulturnachmittags. Gleich nach den Nachrichten folgt der zweite Teil. Dort führen Sie dann meine Kolleginnen und Kollegen durchs Programm. Mein Name ist Miriam Kitt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Radionachmittag. Thank you.